Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 bis 28 der Sure 34, Sabr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, unser Herr wird uns alle versammeln, dann wird er zwischen uns richten in Gerechtigkeit, und er ist der vortrefflichste Richter, der Allwissende. Sprich, zeigt mir jene, die ihr ihm als Gottheiten zur Seite gesetzt habt. Doch nichts gibt es, was ihm gleich oder beizusetzen wäre. Nur er ist Allah, der Erhabene und Allweise. Und wir haben dich entsandt, nur als Bringer froher Botschaft und als Warner für die Menschheit. Jedoch die meisten begreifen es nicht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Meine Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 23. Januar 2023, gleich dem 3. Bahman 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt unsere Sendereihe In Richtung Licht. Anschließend hören Sie die Sendereihe Islamische Kultur und Zivilisation. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran und Venezuela. Ausbau der bilateralen Beziehungen auf Grundlage des Dialogs. Eurasische Wirtschaftsunion unterzeichnet Freihandelsabkommen mit Iran. Und libanesische Armee in Alarmbereitschaft. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran und Venezuela. Ausbau der bilateralen Beziehungen auf Grundlage des Dialogs. Venezuelas stellvertretende Außenministerin Capaya Rodriguez traf am Sonntagabend in Teheran mit dem iranischen Außenminister Hossein Amir Abdollahian zusammen und sie erörterten die Entwicklung der bilateralen Beziehungen. Bei dem Treffen mit Frau Rodriguez betonte Amir Abdollahian den Ausbau der bilateralen Beziehungen im Rahmen der Fortsetzung der Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Technologie und Hightech. Die Vizeministerin für Auswärtige Angelegenheiten Venezuelas, die die Rolle der Frau in allen Ländern als sehr wichtig bezeichnete, sagte, dass der Kongress einflussreiche Frauen in Teheran gezeigt habe, dass die Präsenz und Position der Frau in Iran einen sehr hohen Rang habe und explizit sowie bewundernswert sei. Am Freitag fand in Teheran der erste internationale Kongress Einflussreiche Frauen statt, an dem Frauen aus 5 Kontinenten und 96 Ländern teilnahmen. Zu diesem Kongress sind 300 ausländische Gäste, darunter 70 weibliche Verantwortungsträgerinnen und Aktivistinnen aus verschiedenen Bereichen wie Politik, Gesellschaft, Wissenschaft nach Iran gekommen, um die Realität des Lebens iranischer Frauen zu sehen und ihre Stimmen entgegen der negativen Berichterstattung westlicher Medien zu hören. Eurasische Wirtschaftsunion unterzeichnet Freihandelsabkommen mit Iran. Andrei Slepnev, der Handelsminister der Eurasischen Wirtschaftsunion, gab bekannt, dass die Eurasische Wirtschaftsunion EAWU und die Islamische Republik Iran bald ein Freihandelsabkommen unterzeichnen werden. Wir und der Iran haben kürzlich sehr wichtige Verhandlungen geführt, um eine Reihe wichtiger Probleme zu lösen, sagte Slepnev am Sonntag gegenüber der Nachrichtenagentur Novosti. Wir sind zuversichtlich, dass diese Vereinbarung in naher Zukunft unterzeichnet wird. Laut Slepnev war die Hauptagenda dieser Verhandlungen die Aufhebung fast aller Zölle im gegenseitigen Handel Irans mit den EAWU-Mitgliedsländern, insbesondere mit Russland. Auch die Wirtschaftskommission der Eurasischen Wirtschaftsunion teilte in einer Erklärung mit, vergangene Woche wurde während der Verhandlungen in Teheran eine Absichtserklärung für das zukünftige Abkommen zwischen beiden Parteien unterzeichnet. Am Donnerstag vergangener Woche verhandelte die iranische Seite unter der Leitung von Alireza Pehmanpak, stellvertretender Minister für Industrie, Bergbau und Handel, mit einer Delegation der Eurasischen Wirtschaftsunion unter Leitung von Andrei Slepnev, dem Handelsminister der EAWU. In diesem Bericht heißt es, die Iran und die Eurasische Wirtschaftsunion haben sich auf die meisten Hauptpunkte geeinigt, um die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen und den gegenseitigen Marktzugang abzuschließen, mit Ausnahme bestimmter Kategorien landwirtschaftlicher Produkte, über die weiter verhandelt wird. Zuvor hatte Michail Miasnikovic, Vorstandsvorsitzender der Eurasischen Wirtschaftsunion, in einem Interview mit der TASS berichtet, dass das Freihandelszonenabkommen zwischen Eurasien und Iran in der ersten Hälfte des Jahres 2023 unterzeichnet werde. Libanesische Armee in Alarmbereitschaft. Nach dem zionistischen Angriff auf die libanesische Grenze befindet sich die Armee des Landes seit Sonntag in Alarmbereitschaft. Am Sonntag rückten Zionisten mit 2 Bulldozern, einem Schützenpanzer und einigen Infanteristen in Richtung des Wadi Hunin im Südlibanon vor. Laut der offiziellen libanesischen Nachrichtenagentur ist die Region Zeuge der Vorbereitung der libanesischen Armee gegen den Feind, um jeden Angriff auf die blaue Linie, der von den Vereinten Nationen gezogenen Grenzlinie zwischen dem Libanon und dem besetzten Palästina, zu verhindern. Am Donnerstag verhinderte die libanesische Armee zudem den Abschluss der Ausgrabungsaktionen des israelischen Militärs in der Nähe des technischen Grenzzauns auf der Seite des besetzten Palästina nahe der Stadt Metula im Gebiet Kafr Kala im Süden des Libanon. Auch arabische Länder verurteilen Koranverbrennung in Schweden. Die Reaktion der islamischen Länder gegen die Schändung des heiligen Korans in Schweden gehen weiter. Rasmus Paludan, der Vorsitzende der rechtsextremen dänischen Partei Stram Kurs, der auch die schwedische Staatsangehörigkeit besitzt, hat am Samstag unter strenger Polizeibewachung in der Nähe der türkischen Botschaft in Stockholm einen Koran verbrannt. Diese Aktion von Paludan wurde von Muslimen und islamischen Ländern scharf verurteilt und die schwedische Regierung wurde kritisiert, dass sie dieses Spannungen schaffende Vorgehen nicht verhindert hat. Das Außenministerium von Saudi-Arabien hat am Sonntag das Vorgehen der schwedischen Behörden verurteilt, dem extremistischen Rasmus Paludan die Erlaubnis zu erteilen, den Heiligen Koran zu beleidigen. In der saudi-arabischen Mitteilung wird die beständige Position des Landes in Bezug auf die Förderung von Werten wie Dialog, Toleranz, Koexistenz und Vermeidung von Hass und Extremismus hervorgehoben. Das jordanische Außenministerium verurteilte ebenfalls die Beleidigung des Heiligen Koran und seine Verbrennung in der schwedischen Hauptstadt Stockholm und betonte seine Ablehnung jeder Handlung, die zur Eskalation von Hass und Gewalt führt und eine Bedrohung für das friedliche Zusammenleben darstellt. Auch das Außenministerium der Vereinigten Arabischen Emirate verurteilte in einer Erklärung die Beleidigung des Heiligen Korans und betonte die Ablehnung des Landes gegen jede Handlung, die darauf abzielt, Sicherheit und Stabilität zu stören und gegen menschliche und moralische Werte und Prinzipien verstößt. Das irakische Außenministerium brachte in einer Erklärung am Sonntag ebenfalls seine starken Einwände gegen die Erlaubnis der schwedischen Behörden, für eine radikale Person den Heiligen Koran vor der türkischen Botschaft zu verbrennen, zum Ausdruck. Nach Angaben des irakischen Außenministeriums verletzen solche Aktionen die Gefühle der Muslime in aller Welt und gelten als gefährliche Provokation. Zuvor hatte die Türkei bereits das Vorgehen aufs Schärfste verurteilt und den schwedischen Botschafter in Ankara ins Außenministerium einbestellt, um die provokative Aktion zu verurteilen, die eindeutig ein Hassverbrechen darstellt. Der Leiter des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanani, sagte: Leider lassen einige europäische Länder, wie schon in der Vergangenheit, unter dem falschen Vorwand, die Meinungsfreiheit zu unterstützen, Extremisten auf dem Weg, Hass gegen islamische Heiligtümer und Werte zu verbreiten. Und trotz der schönen Slogans über die Verteidigung der Menschenrechte, freie Hand und sie institutionalisieren so Islamophobie und Islamfeindlichkeit in ihren Gesellschaften. Vereinte Nationen richten neuen Posten im Irak ein. Rosemary DiCarlo, die politische Assistentin des UN-Generalsekretärs, hat am Sonntagabend die Entscheidung von Antonio Guterres, im Irak eine neue Position des UN-Generalsekretärs als Beraterin für Klimawandel und Klimasicherheit einzurichten, bekannt gegeben. Laut der irakischen Nachrichtenagentur WAA wurde die Bekanntgabe des neuen Amtes des Generalsekretärs der Vereinten Nationen während des Treffens von DiCarlo mit dem irakischen Präsidenten Abd al-Latif Jamal Rashid in Bagdad und in Anwesenheit der UN-Sonderbeauftragten für den Irak, Janine Hannes Plaschert, bekannt gegeben. DiCarlo hob die besondere Aufmerksamkeit der Vereinten Nationen für den Irak hervor, um Bagdad bei der Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels zu helfen, und sagte, dass die Vereinten Nationen voll und ganz bereit seien, Bagdad bei der Verringerung der Risiken von Wasserknappheit und Dürre zu helfen. Der irakische Präsident sagte bei diesem Treffen, dass die lange Zeit, die für die Wahlen und die Regierungsbildung benötigt wurde, positive Ergebnisse hatte, die zu einer Regierung geführt haben, die alle Iraker vertritt. Er erwähnte auch die Beziehungen zwischen der irakischen Zentralregierung und der Regierung der Region Kurdistan und sagte, dass sich die Beziehungen zwischen beiden Seiten ständig verbesserten und alle Parteien bereit seien, die verbleibenden Probleme auf der Grundlage des Gesetzes und der Verfassung in einer Weise zu lösen, welche die Rechte aller Menschen im Land garantiert. Türkei beginnt neue Operation gegen PKK. Das Innenministerium der Türkei gab am Sonntag den Beginn einer neuen Operation im Rahmen einer Reihe von Offensiven unter dem Namen Eren gegen die PKK, die sogenannte verbotene kurdische Arbeiterpartei, in der Provinz Diyarbakir im Südosten des Landes bekannt. Laut der Nachrichtenagentur Anadolu gab das türkische Innenministerium in einer Erklärung bekannt, dass die Operation Eren-Blockade Herbst-Winter 24 in Diyarbakir unter Beteiligung von 645 Gendarmerie, Polizei und Grenzschutzkräften begonnen habe. Diesbezüglich hieß es, dass am ersten Tag dieser Operation 144 Kilogramm Drogen und mehrere Mörsergranaten in einem der Verstecke der PKK am Rande der Stadt Lice in der Provinz Diyarbakir gefunden wurden. Laut türkischen Verantwortungsträgern wird die Operation Eren durchgeführt, um den Terrorismus auf türkischem Territorium vollständig zu zerstören. Die Regierung in Ankara betrachtet kurdische Gruppen in Nordsyrien und im Irak als Terroristen, die die Sicherheit ihres Landes bedrohen. Erdogan kündigt vorgezogene Wahlen am 14. Mai an. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat angekündigt, die für Juni geplanten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen auf den 14. Mai 2023 vorzuziehen. Ich werde an den Wahlen am 14. Mai gemeinsam mit euch jungen Menschen teilnehmen, die ihr zum ersten Mal zur Wahlurne geht, sagte Erdogan am Sonntagabend nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu bei einem Treffen mit jungen Wählern im westtürkischen Bursa. Der frühere Termin wurde erwogen, um die Schulprüfungen im Juni nicht zu stören. Das türkische Präsidialamt veröffentlichte gestern die Bilder dieses Treffens. Die Koalition aus 6 Oppositionsparteien, die im Schatten der schweren Wirtschaftskrise und einiger Gesetzänderungen in diesem Land mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan konkurrieren soll, hat die Situation der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen geändert. Vorgezogene Wahlen können entweder mit 60% der Abgeordnetenstimmen im Parlament oder per Dekret durch den Präsidenten angeordnet werden. Im Parlament verfügt die regierende islamisch-konservative AKP Erdogans gemeinsam mit ihren ultranationalistischen Partner MHP derzeit nur über eine einfache Mehrheit. Mit seiner Aussage machte Erdogan nun deutlich, dass er ein Vorziehen der Wahl im Alleingang anstrebt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt und mit Dunst bedeckt bei Temperaturen um 1 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 4, Mashhad minus 4, Isfahan minus 1, Shiraz 5 und Bandarabas 16 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Soweit die Nachrichten. Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, wir besprechen die Verse 6 bis 11 der Sure 62, Sure Jumu'ah. Die Verse 6 bis 8 lauten wie folgt.
قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
Sag, O die ihr dem Judentum angehört, wenn ihr behauptet, dass ihr die Freunde Gottes unter Ausschluss der anderen Menschen seid, dann wünscht euch doch den Tod, wenn ihr wahrhaftig seid, damit ihr an die Belohnung, die Gott für seine Freunde bestimmt hat, gelangt. Aber sie wünschen sich ihn niemals wegen dessen, was ihre Hände vorausgeschickt haben, und Allah weiß über die Ungerechten Bescheid. Sag, gewiss, der Tod, vor dem ihr flieht, gewiss, er wird euch begegnen. Hierauf werdet ihr zu dem Kenner des Verborgenen und des Offenbaren zurückgebracht, und dann wird er euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet. Im Vers 5 dieser Sure erfolgte ein Hinweis auf die Juden, die nur äußerlich die Tora ehren, sie jedoch in Wahrheit beiseite gelassen haben. In dem Vers 6 heißt es nun, dass sich diese Juden, die noch für das auserwählte Volk Gottes hielten und glaubten, dass sie von jeder Strafe befreit seien. Wenn ihre Behauptung stimmen sollte, warum hingen sie dann so sehr am Leben und fürchteten sich vor dem Tod? Wenn ihr die Freunde Gottes seid, so heißt es weiter, dann müsst ihr euch doch den Tod herbeiwünschen, damit ihr so bald wie möglich Gott begegnet und in den Genuss seiner besonderen Segensgaben gelangt. Während Imam Ali, Friede sei mit ihm, tatsächlich sich so sehr mit dem Tod angefreundet hatte, dass er sagte, er sei mit diesem mehr vertraut als ein Säugling mit der Mutterbrust, werden sich jedoch die Sünder und Übeltäter niemals den Tod wünschen. Denn sie kennen sehr wohl ihre unwürdigen Taten, und Gott ist ohnehin über alle ihre Taten im Bilde. Natürlich entscheidet der Mensch nicht darüber, wann Gott seinem Leben ein Ende setzt, ebenso wenig, wie er darüber entschieden hat, dass er auf die Welt kommt. Jeder muss sich jedenfalls darauf vorbereiten, am jüngsten Tag Rede und Antwort zu stehen. Wir können uns vor Augen halten. Erstens, daran, wie sehr jemand auf den Tod vorbereitet ist, kann man am besten feststellen, wie stark sein Glaube an Gott wirklich ist und ob er überhaupt Gott anbetet und dient. Zweitens, eine der Gefahren für die Religiosität besteht darin, dass der Mensch sich für einen Freund Gottes hält und sich deswegen den anderen gegenüber hochmütig verhält. Drittens, Der Grund für die Angst vor dem Tod und die Flucht vor ihm sind die hässlichen Taten des Menschen, während jedoch die reinen und rechtschaffenen keine Angst vor dem Tod verspüren. Die drei letzten Verse der Sure 62, Jum'a, sind folgende Verse 9 bis 11 dieser Sure.
Ja, ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a. Dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
O, die ihr glaubt, wenn zum Gebet gerufen wird am Freitag, dann eilt zu Allahs Gedenken und lasst das Kaufgeschäft. Das ist besser für euch, so ihr Bescheid wisst. Wenn das Gebet beendet ist, dann breitet euch im Land aus und trachtet nach etwas von Allahs Huld und gedenkt Allahs viel, auf dass es euch wohl ergehen möge. Und einige Leute, wenn sie einen Handel oder eine Zerstreuung sehen, laufen sie, die Gebetsreihen verlassend, dorthin auseinander und lassen dich stehen. Sag, was bei Allah ist, ist besser als Zerstreuung und als Handel. Und Allah ist der beste Versorger. Einmal, als der Prophet Gottes, Allahs Segen sei auf ihm und Friede seinem Hause, an einem Freitag die Ansprachen zum Freitagsgebet hielt, zog gerade eine Handelskarawane in Medina ein und kündigte mit Trommelschlägen ihre Ankunft an. Die meisten derer, die zum Gebet gekommen waren, ließen daraufhin den Propheten stehen und eilten zu der Karawane, um etwas zu kaufen, in der Befürchtung, dass die von ihnen gewünschte Ware zu Ende gehen könnte, wenn sie nicht rechtzeitig dort sind. An der obigen Stelle in der Sure 62 wird dieses Verhalten getadelt und zugleich auch hervorgehoben, wie wichtig das Freitagsgebet ist. Und es wird auch darauf hingewiesen, dass es ein Zeichen für die Religiosität ist, wenn sich ein gläubiger Mensch, gleich nachdem er Zeit für das Gebet und für das Gedenken an Gott geworden ist, von den weltlichen Dingen abwendet. Sobald es Zeit ist für die Verrichtung des Gebetsrituals, zieht der gläubige Mensch das Gebet Dingen, wie zum Beispiel dem Handel mit Gütern, deren Kauf und Verkauf, vor. Er lässt, sobald er den Gebetsaufruf hört, von den Angelegenheiten des Alltags ab und geht schnell hin, um sich den Reihen des Gemeinschaftsgebetes anzuschließen. Sehr viele von denjenigen, die von sich behaupten, gläubig zu sein, betrachten auch in unserer heutigen Zeit weltliche Angelegenheiten als vorrangig vor den religiösen Aufgaben und schieben daher die Verrichtung des Gebetes hinaus. Aber im Koran steht: Es ist für euer diesseitiges und jenseitiges Leben gut, wenn ihr das Ritualgebet als vorrangig gegenüber anderen Angelegenheiten betrachtet und die anderen Angelegenheiten wegen des Ritualgebetes verschiebt und nicht umgekehrt.
Thank you.
Wir können uns abschließend dazu merken: Erstens, es ist ein Zeichen für Gläubigkeit, wenn Muslime an den Freitagsgebeten und den Gemeinschaftsgebeten teilnehmen. Zweitens, keine Sache und keine Beschäftigung darf von der Teilnahme am Freitagsgebet abhalten. Wenn das Freitagsgebet stattfindet, müssten der Basar und das Gewerbe, Handwerk und Handel vorübergehend geschlossen bzw. eingestellt werden, sodass weltliche Beweggründe die Menschen nicht an der Teilnahme an diesen wichtigen religiösen Versammlungen hindern. Drittens, die Religion Gottes stellt sich nicht gegen das materielle Leben der Menschen. Im Vers 10 der Sure Jumu'ah empfiehlt der Koran, dass die Gläubigen nach Beendigung des Freitagsgebetes wieder ihr Gewerbe und ihre Arbeit aufnehmen und der Tätigkeit zum Erwerb eines zulässigen Einkommens nachgehen. Viertens, wahre Rettung erfährt der Mensch, wenn er die Gebote Gottes durchführt. Auf diese Weise wird es ihm auf der Welt und in der Ewigkeit wohlergehen. Wir laden Sie ein zu unserem ersten Musikstück mit dem Titel Waqfe Parandaha, was so viel bedeutet wie den Vögeln gewidmet. Vorgetragen wird es von Rassam Afshar.
واجبه که کمک کنی فکری برای بستن زخمای شاپرد کنی واجبه که جلاب بدی آبی آسمونی را وقف پرنده ها کنی دونه ی مهربونی رو دونه ی بستر سبز و چمن حیفه که فرسوده بشه حیفه که فرسوده بشه آب زلال چشمه ها بارون رحمت خدا حیفه
که مرغابی مور چرا باید بمیرن از تشنگی ماهی های کوچیک سرخابی مور چرا باید بمیرن از تشنگی ماهی های کوچیک سرخابی مور ماهی های کوچیک سرخابی مور دشت اگه صحرا بشه قاصد کی نمیمونه قصه زندگی رو با چکمکی نمیخونه دشت اگه صحرا بشه قاصد کی نمیمونه قصه زندگی رو با چکمکی نمیخونه چکمکی نمیخونه
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es geht weiter mit unserer Sendereihe Islamische Kultur und Zivilisation. Weiterhin gute Unterhaltung.
Islamische Kultur und Zivilisation.
Ein wichtiger Schritt des Propheten war der Bau einer Moschee. Es war ein Zentrum nötig, welches sowohl den Muslimen als Ort der Gottesanbetung diente, als auch Zentrum für die Verwaltung aller anderen Angelegenheiten war. Die Moschee war anfangs ein Ort sowohl für das Gebet als auch für den Wissenserwerb, aber auch für Gerichtsverhandlungen und Regelungen der Regierungsfragen. Außerdem wurde dort das Beitul Mal, die Gemeinwohlkasse und bei Kämpfen zugefallene Gegenstände aufbewahrt. Sogar die Kriegsgefangenen wurden in der Moschee untergebracht. Die Moschee umfasste alle politischen und sozialen Einrichtungen und trug entscheidend zur Stabilisierung des jungen islamischen Staates in Medina bei. Die Moschee war der Ort, an dem Wissen und Glauben eng miteinander verknüpft wurden. In der Moschee wurde das islamische Wissen vermittelt. Es wurde auch Schreiben und Lesen unterrichtet. Als sich später allmählich die Regierungs- und Justizstellen von den Moscheen trennten, blieben jedoch die Zentren für Wissenschaft weiter in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Moscheen. Daher sind bis in unsere Zeit hinein die Madores, die theologischen Lehrzentren, aber auch die Universitäten neben den Hauptmoscheen einer Stadt gebaut worden. Wahrung und Verbreitung der Religion waren das Hauptziel des Propheten des Islams, und dieses Ziel musste durch ein politisches und militärisches Gerüst und einen Verwaltungsapparat gestützt werden. Der Prophet betraute geeignete Leute für die einzelnen Verwaltungsaufgaben. Einige von ihnen waren mit der Einsammlung der Zakat und anderen Steuern und Spenden betraut und andere widmeten sich der Regelung sozialer Angelegenheiten. Zur Verwaltungsordnung des Staates in Medina gehörten Dinge wie Registrierung von Bündnissen, Steuereinnahmen und Gütern, die den Muslimen im Kampf in die Hände gefallen waren, ebenso wie die Aufzeichnung der offenbarten Koranverse. Auch hatte der Prophet einige damit betraut, die Böden und Wasserressourcen, welche bestimmten Personen oder Volksstämmen überlassen worden waren, aufzulisten und für sie Besitzerurkunden auszustellen. Das war eine völlig neue Handhabe unter den Arabern, die seit eh und je wegen dem Besitzanspruch auf Böden, Wasserstellen und so weiter schnell miteinander in Streit geraten waren. Der Prophet schloss mit verschiedenen Volksstämmen, darunter auch jüdischen und christlichen, Verträge ab, deren Inhalt war je nach zeitlichen und örtlichen Bedingungen und der Position der Muslime unterschiedlich, wofür der Hudaybiyah-Friedensvertrag zwischen dem Propheten und den Götzendienern von Mekka ein anschauliches Beispiel liefert. Einige Prophetenanhänger waren nicht mitten darin vereinbarten Bedingungen einverstanden, doch wie die Geschichte zeigt, hat die wohlüberlegte Diplomatie des Propheten zur Festigung des jungen Staates in Medina beigetragen. Der Prophet schickte darüber hinaus Schreiben an benachbarte Herrscher wie den iranischen und römischen Kaiser und die Regenten in Ägypten, Jemen und Abessinien. Diese Schreiben beinhalteten vor allen Dingen die Einladung zum Islam und zur Anbetung des einen Gottes. Historiker und Autoren zählen sie aufgrund ihres Inhaltes sozusagen zu der Außenpolitik des Propheten. Der Prophet hat gezeigt, dass er der Einladung und der Diplomatie gegenüber Krieg und Feindschaft den Vorrang gab. Wenn seine Anhänger jemand festnahmen, ohne ihn zum Islam aufgerufen zu haben, ließ der Prophet ihn wieder frei. Der nächste Schritt des Propheten war die Ausdehnung des Islamischen Reiches und Herstellung von Sicherheit an den Grenzen, und zwar entweder durch Gefechte, die er persönlich anführte, oder mit denen er eine Gruppe beauftragte, Ghazwe und Sarje, oder aber auch durch Abschluss von Verträgen mit benachbarten Volksstämmen. Die genannten Maßnahmen führten zur Verbreitung der Botschaft des Islams über die Grenzen der arabischen Halbinsel hinaus.
Der US-Historiker Will Duran bezeichnet das Vorgehen des Propheten bei der Bildung der islamischen Ordnung als klug und schreibt, dass der Prophet nicht nur die religiöse, sondern auch politische Führung der Muslime und ebenso Richter in Medina war. Der iranische Forscher Abdul Hussein Sarinkoub darüber: Ganz besonders in Medina wurde ein großer Teil der islamischen Gebote festgelegt. Bald nach der Änderung der Gebetsrichtung wurde das Gebot des Fastens für den Monat Ramadan herabgesandt und das Gebet und die Zakat für das Fitrfest wurden in den Geboten verankert. Sarinkoub bezeichnet noch weitere Gebote wie das Gebot über die Vergeltungsübung, Qisas bzw. die Entschädigungszahlung für einen Mord, das Gebot des Dschihads, der Aufteilung von Ghanaim bei Gefechten, eroberte Dinge, die Erbbestimmungen, das Weinverbot und Hajj-Gebote und vieles mehr als Dinge, die das Leben der Araber völlig veränderten. Er betrachtet sie als Faktoren, die Einheit unter den Arabern schuf. In den 10 Jahren, in denen der Prophet in Medina regierte, hat er mehr als 80 kleinere und größere Gefechte geführt. Er übernahm entweder persönlich die Befehlshabung oder beauftragte einen seiner Anhänger damit. Jedenfalls beriet er sich in militärischen Fragen und über Kampftaktiken mit den anderen, auch wenn der endgültige Entschluss über Frieden oder Krieg immer bei ihm lag. Vor einem wichtigen Gefecht wurde ein militärischer Rat gebildet und die Prophetenanhänger wurden nach ihrer Meinung gefragt. Zum Uhud-Krieg hat der Prophet die Ansicht der Mehrheit akzeptiert, obwohl er selber anderer Meinung war. Durch Eroberung von Gebieten und Ländern in Nachbarschaft der arabischen Halbinsel dehnte sich das Islamische Reich immer mehr aus und die Muslime begegneten verschiedenen Völkern mit unterschiedlichen Kulturen. Einige der Sitten und Überzeugungen dieser Völker vermischten sich mit dem einfachen Leben der Muslime und die islamische Kultur stand plötzlich einem bunten Spektrum von Bräuchen und Einstellungen gegenüber. Doch sie nahm das, was nicht den islamischen Lehren widersprach, schnell auf. Dieser Prozess hielt immer weiter an, bis Ende der Regierungszeit des zweiten Kalifen die gesellschaftliche Atmosphäre in Medina einen strukturellen Wandel erfuhr. Auch erforderte die Wahrung und die Regelung der Angelegenheiten in eroberten Gebieten Kenntnisse und eine gewisse Erfahrung, über welche die Muslime anfangs nicht verfügten. Die Muslime versuchten sich also die Fähigkeiten und das Wissen über die Verwaltung eines Landes und politischen Maßnahmen anzueignen. Es entstanden allmählich Regierungseinrichtungen zur Regelung der politischen Grundlagen der Gesellschaft. Vielleicht lässt sich sagen, dass die Gründung dieser Institutionen mit der Bildung der Gemeinwohlkasse in Medina zur Zeit des Propheten begonnen hatte. Jedenfalls wurden unter den Umayyiden und Abbasiden die verschiedensten Regierungsbehörden eingerichtet. Ein wichtiger Punkt im Zusammenhang mit den Siegen ist der, dass die dabei eroberten Güter den Hang zum Reichtum und Luxus in der islamischen Gesellschaft hervorriefen. Dies wirkte sich in den darauf folgenden Epochen negativ auf die Regierungsordnung der Muslime aus und führte zu einigen abwegigen Entwicklungen. Es wurden sogar aus Gewinnsucht von einigen die Rechte der Familie des Propheten sallallahu alaihi wa sallam außer Acht gelassen. Jedoch haben andere Entwicklungen, die ebenfalls Ergebnis der Eroberung waren, wie zum Beispiel die Übertragung von Wissen, insbesondere durch die muslimischen Iraner, in den darauf folgenden Epochen eine wertvolle Rolle bei der Entstehung der islamischen Zivilisation gespielt. Nach den ersten Siegen des Islams waren einige ausgebildet worden, um in entfernten Gebieten für den Islam zu werben und umgekehrt das Wissen verschiedener Gebiete in das Reich der islamischen Zivilisation zu holen. Das war ein wichtiger Beitrag zur islamischen Zivilisation.
Wir laden Sie nun ein zu unserem zweiten Musikstück Nobate Ishq, was so viel bedeutet wie Liebe an der Reihe. Vorgetragen wird es von Hishmatullah Rajabzadeh.
که یک جا نسره وصل تو نتوان دیده. تا که ای جان اثر وصل تو نتوان دیدم که ندارد دل من طاقت هجران دیدن. بر سر کوی تو گر خوی تو این خواهد بود، بر سر کوی تو گر خوی تو این خواهد بود. دل نهادم به جفاهای فراوان دیدن. عقل بی خویشتن از عشق تو دیدن تا چند، عقل بی خویشتن از عشق تو دیدن تا چند، خویشتن بی دل و دل خیشتن بی دل و دل بی سر و سامان دیدن. هر شبم زلف سیاه تو نمایند به خواب، هر شبم زلف سیاه تو نمایند به خواب. تا جاید به من از با وجود رخ و بالای تو، با وجود رخ و بالای تو کوته نظری است در گلستان شدن و سرو خرامان دیدن. بر سر کوی تو گر خوی تو این خواهد بود، دل نهادم نهادم دل نهادم دل نهادم به جفاهای دل نهادم به جفاهای فراوان دیدم
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Thank you.